König ohne Krone. So zwingen die Strippenzieher des Great Reset Friedrich Merz zur SPD. Regierungspoker in Österreich, Kriegstreiberin und Muslimin als mögliche Minister. Und es geht um Bevölkerungsreduktion. Das sind die toxischen Pläne der WHO. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bei der Bundestagswahl haben die Deutschen mehrere etablierte Parteien regelrecht abgestraft. Die SPD erzielte nur noch 16,4% der Stimmen, das schlechteste Ergebnis seit 1887. Die FDP erhielt mit 4,3% den niedrigsten Wert ihrer Geschichte und scheidet aus dem Parlament aus. Die Unionsparteien sind mit 28% zwar die relativ stärkste Kraft, doch die CDU musste mit lediglich 22% ihr zweitschlechtestes Ergebnis seit ihrer Gründung hinnehmen. Die Grünen konnten ihre Verluste mit 11,6% begrenzen. Ein überraschendes Ergebnis erzielte die Linke, die mit 8,8% klar im Bundestag vertreten ist. Das BSW scheiterte mit 4,97% denkbar knapp an der Sperrklausel. Ebenfalls im Bundestag vertreten ist der Südschleswigsche Wählerverband SSW, der als Partei der dänischen und friesischen Minderheit von der 5%-Hürde befreit ist. Bei der gestrigen Wahlsendung skizzierte auf ein Chefredakteur Stefan Magnet mit einer abschließenden Analyse, wie die kommenden Monate und Jahre in Deutschland aussehen könnten. Zwar werde das System jetzt alles versuchen, den Great Reset brutal durchzusetzen, doch daran werde auch der Widerstand wachsen.
Denn man muss sich noch einmal vergegenwärtigen, was heute geschehen ist. Knapp 10 Millionen Deutsche haben die AfD gewählt, haben damit eine Partei gestärkt, die im Polit- und Medienkartell dämonisiert und kriminalisiert wurde und mit absoluter Brutalität auch bekämpft wurde. Man wird die AfD nicht an die Macht lassen oder in die Regierung, und gleichzeitig wird jetzt gegen die Bevölkerung und gegen die Opposition, ob das nun Parteien oder Medien sind, mit aller Brutalität und mit allen dreckigsten Methoden vorgegangen werden. Das kommt. Krieg wird in Aussicht gestellt, eine neue Hygienediktatur könnte kommen, der Migrationsterror wird sich ins Unermessliche steigern und die Enteignung, die schreitet so sicher voran wie das Amen in der Kirche, denn bereits die ersten Geldgeschenke, sie wurden versprochen, Annalena Baerbock hat angekündigt, 700 Milliarden in die Ukraine schicken zu wollen, Pistorius, Merz haben angekündigt, Taurus zu liefern. Es wird noch keine neue Regierung geben, der Great Reset und die große Transformation zu Ungunsten der europäischen Völker wird nicht gestoppt werden am heutigen Tage, aber eine Wende wurde eingeleitet. Es ist vollkommen klar, dass Deutschland beginnt, sich langsam zu drehen. Björn Höcke hat es angesprochen, gerade die Deutschen, sie sind sehr gutmütig, sie brauchen manchmal etwas länger, um eine Wende vollziehen zu können. Dafür sind sie dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, auch stabil, können konzentriert und verlässlich an einer Entwicklung arbeiten. Die Deutschen, sie haben ihr Können immer wieder in den Dienst der Technik, der Erfindung, der Dichterkunst gestellt. Wenn sie dann auch ihre Beharrlichkeit in den Dienst der Erneuerung Europas stellen werden, dann kann am Ende tatsächlich alles gut werden.
4 Stunden lang war auf 1 gestern live aus Berlin auf Sendung. Wir lieferten Ihnen die wichtigen Analysen zur Bundestagswahl, die Ihnen die Zwangsgebührensender vorenthalten. Doch genau diese Informationen sind wichtig, um zu erkennen, welchen Plan auch die neue Regierung umsetzen wird. Damit auf 1 künftig noch viel mehr Menschen mit unserer Aufklärungsarbeit erreichen kann, brauchen wir Ihre Hilfe. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv. Die AfD hat die Bundestagswahl im Osten der Republik klar für sich entschieden. Während sie in Westdeutschland mit 18% nur Rang 2 erreichte, lag die Partei im Osten mit 34,5% deutlich in Führung. Bei den Erststimmen wird der blaue Durchmarsch sogar noch deutlicher, denn der Alternative gelang es, nahezu alle ostdeutschen Direktmandate für sich zu gewinnen. Lediglich in einigen Berliner und Leipziger Wahlkreisen sowie in Erfurt-Weimar konnten auch die Systemparteien Direktkandidaturen für sich entscheiden. Spitzenreiter unter den Zweitstimmen ist Thüringen. Hier gingen ganze 38,6% der Stimmen an die AfD. Zwischendurch hatte es sogar noch nach einem stärkeren Wahlsieg im Osten ausgesehen. Denn zeitweise lag die AfD in den östlichen Bundesländern sogar bei über 40%, in Sachsen gar bei 51%. Doch im Verlauf der Auszählung sank dieser Vorsprung dann wieder deutlich. Besonders markant war der Stimmenrückgang in Brandenburg. Dort fiel die Alternative von 41,7 auf 32,5% der Zweitstimmen ab. Seit dem Vormittag beriet der Parteivorstand der CDU in Berlin über das Wahlergebnis. Und das vermutlich mit gemischten Gefühlen. Denn eine wohl erhoffte Koalition mit den Grünen hat keine Mehrheit. Wer das Bündnis von Friedrich Merz und Robert Habeck verhindert hat und weshalb, kommentiert Martin Müller-Mertens.
Obwohl in den Hinterzimmern des Konrad Adenauers die gleiche fröhliche Stimmung herrscht wie vor den Kameras? Sicher. Sein Ziel für die Wahl hat Friedrich Merz erreicht. Mit jedenfalls offiziell ausgewiesenen 28% ging er als Erster über die Ziellinie. Doch bevor er im Kanzleramt Taurus-Raketen liefern und die Profite von BlackRock und Co. erhöhen kann, wird wohl noch eine Weile Zeit vergehen. Dass Merz bis auf Weilen ein König ohne Krone ist, haben andere entschieden, jene, die Wahlen lenken. Denn ganz offensichtlich entzogen die Hintermänner des Great Reset den Grünen ihre Gunst. Nicht aus ideologischen Gründen, im Gegenteil. Die Partei von Robert Habeck bleibt ein verlässlicher Rambock für Transformation, Krieg und den Übergang zur Diktatur. Aber das handwerkliche Totalversagen der Grünen in der Ampel war zu groß. Stattdessen stärkten die Globalisten dieses Mal die Linken, die als parlamentarischer Arm von NGOs, Antifa und einem fanatisierten akademischen Prekariat noch aggressiver auftreten werden. Und so bleibt der CDU nur die SPD als Regierungspartner, deren Parteiadel begann schon am Sonntagabend mit den Machtkämpfen und das treibt den Preis für die Koalition in die Höhe. Denn das strategische Ziel der Diadochen um Lars Klingbeil und Saskia Esken ist die Führungsrolle innerhalb des rot-rot-grünen Blocks. Dafür brauchen sie einen bühnenreifen Schacher mit Friedrich Merz und der dauert eben. Natürlich, die Union hat eine gelbe Karte. Während der Migrationsdebatte im Bundestag präsentierte sie ihren Partnern schon einmal die Instrumente, also die AfD als Mehrheitsreserve, wohl wissend, dass ein Teil der Alternative diese Rolle lieber heute als morgen einnehmen würde. Dass die CDU hier nicht viel offensiver vorgeht, liegt auch an Interessen im Hintergrund. Denn die Europäische Union und Deutschland sollen als Rückzugsraum für den linksliberalen Teil des Globalismus gegen Donald Trump positioniert werden. Dazu muss die Opposition in Deutschland rausgehalten, müssen ihre 10 Millionen Wähler stigmatisiert werden. Das System zementiert seine Macht wieder einmal gegen das Volk.
Zu ihrem gestrigen Wahlerfolg haben patriotische Bewegungen weltweit der AfD gratuliert. Die österreichische FPÖ sieht in dem Zugewinn für die Alternative wörtlich eine Fortsetzung der patriotischen Wende. Und auch der ungarische Premierminister Viktor Orbán schreibt auf der Plattform X, Zitat, das deutsche Volk hat massenhaft für Veränderung gestimmt. Gott segne Deutschland. Auf diese Glückwünsche antwortete auch Ex-Chef Elon Musk persönlich. Der Trump-Berater glaubt, dass dieser Erfolg als Basis für zukünftige Wahlsiege dienen könne. Wörtlich kommentiert er, bei dieser Wachstumsrate wird die AfD bei der nächsten Wahl die stärkste Kraft sein. Björn Höcke, Vorsitzender der AfD Thüringen, war gestern exklusiv bei der Wahlsendung von Auf 1 zum Interview zu Gast. Gegenüber Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens erklärte er mit deutlichen Worten, warum er zwar zur Kooperation mit der CDU bereit sei, eine Koalition zum jetzigen Zeitpunkt aber strikt ausschließe.
Ich bin immer der Meinung, wir sollten die Hand ausgestreckt halten. Ja, wir sind alles Demokraten, wir sind alle im Parlamentsbetrieb unterwegs. Wir wissen, dass Demokratie immer auch am Ende zu einem Kompromiss führen muss. Ja, und ich bin gerne bereit, auch mit der CDU in einen Modus der Kooperation zu kommen. Aber nochmal, solange die CDU sich nicht ganz eindeutig vom Merkelismus distanziert, der Deutschland einen unermesslichen Schaden zugefügt hat, der Deutschland deindustrialisiert hat und der Deutschland ohne Not multikulturalisiert hat, wenn ich da keine wirkliche hundertprozentige Distanzierung bzw. 180-Grad-Wende höre, kann ich meiner Partei auch nicht raten, mit der CDU zu koalieren und schon gar nicht als Juniorpartner. Als Seniorpartner ist das immer eine Möglichkeit, das ist für Thüringen sicherlich auch eine Option, aber als Juniorpartner in der derzeitigen Lage nicht. Nochmal, die CDU manövriert sich gerade in eine historische Sackgasse. Wir sollten sie nicht daran hindern, in diese Sackgasse hineinzulaufen.
Warum Björn Höcke das Ergebnis als historischen Sieg einordnet, das sehen Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Der BSW-Europaabgeordnete Fabio De Masi wirft der Bundesregierung indirekt eine Manipulation der Wahl vor. So hätten zahlreiche Auslandsdeutsche wegen des frühen Urnenganges ihre Stimmen nicht abgeben können. Auf der Plattform X schrieb De Masi, Zitat, auch ein Termin im März wäre möglich gewesen, dieser war aber politisch nicht gewollt. Zugleich deutete die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht an, ihre Partei könne die Wahl anfechten. Bereits am Sonntag hatte die Bürgerbewegung 1% Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe veröffentlicht. So seien Wahlurnen nicht versiegelt gewesen. Zudem seien Briefwahlunterlagen teilweise über Wochen unbeobachtet in Rathäusern gelagert worden. Was erwarten die Deutschen von der kommenden Bundesregierung? Mein Kollege Roy Grassmann hat sich in Bernau in Brandenburg umgehört.
Ich erwarte nichts von der neuen Regierung, weil es wird nichts kommen. Es wird wieder nur mit großen Händen ausgegeben werden und die eigenen Leute im eigenen Volk werden vergessen werden.
Nicht so viel, weil bis jetzt wurde ja auch nicht so viel gemacht. Also meine Erwartungen sind, dass die Ausländer, sage ich mal, dass da strikt, sage ich mal, Grenzkontrollen durchgeführt werden. Und wenn dort jemand, sage ich mal, auffällig ist, sofort abzuweisen, damit wir, sage ich mal, diese Ausländerpolitik ein bisschen eindämmen praktisch.
Genau, von der neuen Regierung verspreche ich mir mehr Familienfreundlichkeit, ne, dass Familien auf jeden Fall mehr unterstützt werden, auch natürlich was das Thema Bildung angeht.
Und dass dann eine entsprechende Politik gemacht wird, die also nicht weder nach links noch nach rechts lastig ist.
Der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat den Einzug in den Bundestag klar verpasst. Der CDU-Politiker konnte im Wahlkreis Wuppertal 1 gerade einmal 24,3% der Erststimmen erzielen. Damit verlor er deutlich gegen den SPD-Kandidaten Helge Lindt, der mit 33,5% das Direktmandat erreichte. Da Haldenwang auch nicht auf die Landesliste der CDU gewählt wurde, wird er künftig nicht im Bundestag vertreten sein. Als Geheimdienstchef hatte er unter anderem geäußert, Zitat, es ist nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes, die Umfragewerte der AfD zu senken. Kritiker hatten ihm infolgedessen ein eher problematisches Verständnis von Demokratie attestiert. In Österreich nimmt die Austro-Ampel erste Formen an. Ausgerechnet die NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die sich seit Jahren für eine aggressive Aufrüstungs- und Kriegspolitik in der EU einsetzt, soll künftig das Amt der Außenministerin bekleiden. Erst unlängst hatte sie die Forderung nach einer europäischen Armee als, Zitat, sicherheitspolitische Überlebensfrage bezeichnet. Damit liegt sie klar auf Kurs mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und anderen Brüssel-Globalisten. Für das Amt der Justizministerin wird hingegen eine Vertraute des marxistischen SPÖ-Chefs Andreas Babler gehandelt. Muna Dutzda, eine Tochter palästinensischer Einwanderer und Mitglied der palästinensisch-österreichischen Gesellschaft, deren Präsidenten sie bis 2016 war. Laut Kritikern falle die Gesellschaft immer wieder mit, Zitat, äußerst einseitigen und geschichtsklitternden Positionen zum israelisch-arabischen Konflikt auf. Außerdem hat Dutzda einen Master in arabischem Recht absolviert. Ein Nutzer in den sozialen Medien kommentiert das wörtlich mit, Da kennt sich jemand somit sehr gut mit der Scharia aus. Rund 300.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter halten sich gegenwärtig in der Bundesrepublik auf. Das ergab eine parlamentarische Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Demnach stieg die Zahl der Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren innerhalb eines halben Jahres um ganze 40.000 an. Wie viele davon aus der Armee desertierten, geht aus den Angaben nicht hervor. Insgesamt lebten im Januar rund 1,3 Millionen ukrainische Staatsbürger in der Bundesrepublik. Impfzwang und autoritäres Gesundheitsregime. Welche Pläne verfolgt die WHO konkret? Und was können die Bürger dagegen unternehmen? Das diskutierten am vergangenen Wochenende mehrere namhafte Wissenschaftler und Ärzte.
Stoppt die toxischen Pläne der WHO. Unter diesem Titel veranstaltete die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, kurz MWGFD, am Samstag im Bayerischen Landshut ihr achtes Pressesymposium. Doch was genau ist nun das Gefährliche an den Vorhaben der WHO? Laut Professor Martin Hadic handelt es sich dabei um
Versuche, die aus meiner Sicht schon kriminell sind, weil es in die Richtung geht, dass die Souveränität von Staaten ausgehöhlt werden soll, auch wenn das von vielen Politikern ignoriert wird oder alternativ werden wir belogen. Aber eine andere Möglichkeit gibt's nicht.
Laut dem ehemaligen LKA-Präsidenten Uwe Kranz verfolge die WHO seit ihrer Gründung folgende Ziele.
Die Bevölkerung reduzieren und die Macht in Form einer alleinigen Herrschaft zu erzielen.
Deutschland sei ein besonderer Musterknabe der WHO. Die Wissenschaftlerin Dr. Beate Pfeil wies auf die überdurchschnittlich hohen deutschen Spenden an die Organisation hin. Und Österreich sei das Testfeld für die entsprechenden Pläne. Laut Professor Martin Hadic beweisen das gescheiterte Covid-Impfpflichtgesetz und der E-Impfpass ohne Möglichkeit der Abmeldung. Die Aktivistin Marianne Grimmenstein weist auf eine Reihe von Strafanzeigen infolge der Covid-Injektionen hin. So sei sogar eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht worden, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords. Auf die enorme Machtbesessenheit von WHO-Generaldirektor Tedros weist Professor Hadic hin. Tedros sei verantwortlich für Massenmorde in Äthiopien und dort sogar als Terrorist eingestuft. Gefährlich sei aber auch der Kampf gegen sogenannte Desinformation der WHO, ganz im Einklang mit den Zensurbestrebungen der EU. Doch wie können sich die Bürger nun gegen die Vorhaben der WHO zur Wehr setzen? Der Arzt Professor Hadic sagt dazu deutlich, die einzige Möglichkeit
ist der Austritt aus der WHO. Laut Expertenmeinung gibt es keine Reform im laufenden Betrieb.
Und laut dem Vorsitzenden der MWGFD, Professor Harald Wallach.
Und insofern können Bürger über ihre Parlamente, über ihre Abgeordneten darauf hinwirken, dass diese Zustimmung eben nicht erteilt wird. Und dann werden sie nicht wirksam.
Umso wichtiger ist es, dass die Informationen über die gefährlichen Pläne der WHO möglichst viele Menschen erreichen.
Mehrere Schlaganfälle in seinen ersten Lebenstagen hatte ein Baby in Salzburg erlitten. Und zwar nicht nur, wie üblicherweise, in einer Hirnhälfte, sondern sogar in beiden. Das könnte auf eine Impfung der Mutter zurückzuführen sein oder auf die Einnahme eines Blutgerinnungsmittels. Beides hatte die Mutter, im Unterschied zum Neugeborenen, erhalten. Forscher gehen davon aus, dass die betreffenden Antikörper über die Plazenta auf das Baby übertragen worden waren. Ganz ähnliche Ergebnisse hatte letzte Woche eine Studie aus Taiwan gezeigt. Dort war die modifizierte mRNA über die Plazenta von Mäusen auf die Ungeborenen übergegangen, und zwar innerhalb einer Stunde nach der Covid-Injektion. Die mRNA breitete sich im Blutkreislauf der Föten aus und setzte sich auch in Gewebe fest, vor allem in der Leber. Dort wurde die MOD-mRNA sogar in Spike-Proteine umgewandelt. Folgt nach der Ernennung von Kash Patel zum FBI-Direktor nun sogleich der nächste Schlag gegen den Deep State? Denn auch der nun bestätigte Vize des Federal Bureau of Investigation, Dan Bongino, gilt als ausgesprochener Kritiker des tiefen Staats. Er hat mehrere Bücher zu dem Thema verfasst. Auch sonst gilt seine Personalie als eher ungewöhnlich. Denn erstmals seit 117 Jahren werde kein aktiver FBI-Agent zur Nummer 2 der Behörde, wie die New York Times schreibt. Bongino ist ehemaliger Polizist, Secret Service Agent, konservativer Podcaster und gilt, wie Patel, als Vertrauter Trumps. Zuvor hatte der eben erst vereidigte FBI-Direktor Cash Patel angekündigt, hunderte Ermittler aus der Zentrale Washingtons in Städte mit hoher Kriminalität zu verlegen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.